Sie hören den Kurier.
Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1 Mobil-Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB 3 Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1 Giganetz.
Das Rennen vor dem Rennen läuft. Liebe Hörerschaft, ihr erlaubt mir eine Sportmetapher. Seit gestern läuft das Qualifying für die Bundespräsidentenwahl. Und 5 mehr oder weniger unterschiedliche Herren holen um mindestens 6.000 Fans, also 6.000 Unterstützungserklärungen. Bis 2. September haben sie Zeit, die möchte gern Präsidentschaftskandidaten. Man kann wohl heute schon mit recht geringem Risiko wetten, das amtierende Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen wird wohl sicher die 6.000 nötigen Unterstützungen zusammenbekommen, die es braucht, um für die Wahl als Bundespräsident zu kandidieren. Über viel Aufmerksamkeit kann sich Turbo-Biersänger Marco Pogo alias Bierparteichef Dominik Vlažný auch freuen. Etwas weniger erfreut dürfte hingegen der FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz über die aktuelle mediale Aufmerksamkeit für seine gebeutelte Partei sein. Stichwort Parteiaustritt, Intrigen, Grabenkämpfe in der FPÖ. Der Kandidatenmix aus Amtsführer gleich 3 Rechten und Turbo-Bier macht diese Vorrunde vor der eigentlichen Wahl interessanter als erwartet. Selbst in Randbewegungen wird von Beobachtern die veritable Chance zugetraut, die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen zu bekommen. Das schauen wir uns heute genauer an. Mein Name ist Jana Dauer, es ist Mittwoch, der 10. August und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Seit gestern Dienstag sammeln die Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl Unterstützungserklärungen. Die Kandidaten, das sind der amtierende Präsident Alexander Van der Bellen, Bierparteichef Dominik Vlažný, Ex-BZÖ-Politiker Gerald Groß, FPÖ-Volksanwalt Walter Rosenkranz und Impfgegner MFG-Chef Michael Brunner. Nebenbei bemerkt, unter den Kandidaten gibt es keine Frau. Zumindest nicht unter den medial Bekannten. Es können schließlich auch andere Bürger ohne Deckung einer Partei oder Bewegung im Rücken versuchen, die 6.000 Unterstützungserklärungen zu bekommen. Der amtierende Präsident Alexander Van der Bellen jedenfalls hat seinen inoffiziellen Wahlkampfauftakt auf der Wiener Marie-Hilfer-Straße gestartet, wo er seine eigene Unterstützungserklärung unterschrieben hat.
Erfolgreich unterschrieben.
Genau, ja.
Ja, wir waren jetzt alle oben im magistratischen Bezirksamt, um uns selbst zu deklarieren. Das heißt, wir unterstützen meine Kandidatur als Bundespräsident. Also ich hoffe, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger jetzt diese 10 Minuten investieren, auf das jeweilige Bezirksamt gehen oder in der Gemeinde, wenn es nicht in Wien ist, im Gemeindeamt. Und natürlich hoffe ich auf viele Stimmen dann am 9. Oktober für mich persönlich.
Beim gestrigen Startschuss punktete vor allem Bierparteichef Dominik Vlažný. Vlažný gefällt jungen, urbanen Linken. Er ist unkonventionell und packt das verstaubte höchste Amt im Staat mit Humor an. Allerdings, Vlažný sieht sich auch als Staatsmann, wie er jüngst im Kurier-Interview sagte. Auch er startete auf der Marie-Hilfer Straße ins Rennen um die Präsidentschaftswahl. Mit seiner eigenen Unterstützungserklärung, auch er braucht insgesamt 6.000er Unterschriften, um ins Rennen zu starten.
Ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden im Land. Ich glaube, wir müssen alle Politik neu denken. Und die Ereignisse in den letzten Jahren haben mich dazu bewogen zu sagen, ja, das ist was, was ich machen möchte. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass sich was tut und dass sich was ändert. Und deswegen sind wir und ist die Bierpartei motiviert, da die notwendigen Schritte zu setzen.
Vlažný startet zwar mit viel Elan, würde aber wohl am liebsten sofort beginnen, die spröden österreichischen Modi der Bürokratie umzuwälzen.
Steffi aus Schruns-Tschagguns, die in Wien studiert, kann hier nicht einfach eine Unterstützungserklärung für Marco Pogo abgeben. Die muss erst nach Hause fahren, nach Schruns-Tschagguns und dann das Originaldokument wieder nach Wien zur Bierpartei schicken. Mit der Post im Jahr 2022. Und dieses ganze Prozedere muss 6.000 Mal durchlaufen werden von 6.000 verschiedenen Personen und dafür hat man eine Zeit von 21 Amtstagen. Sie sehen, das ist ganz schön zart.
Ja, eine Digitalisierung täte hier dringend Not. Auch der FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz startet gestern mit einer Pressekonferenz ins Rennen, um die 6.000 Unterschriften zu sammeln. Freilich war sein Wahlprogramm nicht das brennendste Thema bei der Pressekonferenz, sondern die Gerüchte um Grabenkämpfe in der FPÖ. Rosenkranz aber hielt sich kurz. Er möchte sich im Wahlkampf nicht in innerparteiliche Turbulenzen einmischen. Ob das reicht, damit das FPÖ-Rumoren keinen Schatten auf den Wahlkampf wirft? Außerdem, bei alter Aufmerksamkeit für den unkonventionellen Kandidaten Blaschny, wie groß sind die Chancen für Marco Pogo? Wer wählt ihn und warum? Dazu sprechen wir jetzt im Interview mit Meinungsforscher Peter Hayek. Herzlich willkommen, Peter Hayek. Vorweg mal eine Frage. Ein amtierender Bundespräsident, der sich neuerlich zur Wahl aufsteht, hat, so wie es heißt, immer sehr gute Karten, wiedergewählt zu werden. Sehen Sie das auch in dem Fall bei Alexander Van der Bellen so? Hat er das Amt wieder sicher?
Also schönen guten Tag auch von meiner Seite. Naja, also wir hängen uns natürlich ungern so weit hinaus als Meinungsforscher, aber um es vorsichtig zu formulieren, die Chancen stehen wirklich sehr, sehr gut. Auch deshalb, weil es keinen namhaften Gegenkandidat oder Gegenkandidatin gibt, die Van der Bellen das Wasser erreichen könnte. Und dementsprechend muss schon ein ganz grober Schnitzer von Seiten Van der Bellens oder ein großes externes Ereignis eintreten, das den Wahlkampf von Van der Bellen und damit auch den Wahlsieg gefährden könnte.
Mhm. Sie haben es gerade gesagt, keine ernstzunehmenden GegenkandidatInnen, Frauen sind sowieso nicht dabei, wieder mal. Die beiden Großparteien ÖVP, SPÖ haben keinen Kandidaten, keine Kandidatin aufgestellt, um gegen Van der Bellen ins Rennen um die Bundespräsidentschaft zu gehen. Van der Bellen gilt ja generell als Regierungskandidat. Die ÖVP unterstützt ihn jetzt noch nicht offiziell. Würde eine offizielle Unterstützung der ÖVP Van der Bellen vielleicht sogar schaden?
Ich würde nicht sagen, dass es Van der Bellen schaden würde, aber die ÖVP sagt sich natürlich, wozu sollen wir? Es ist ja ein Kandidat links der Mitte. Man ist aber mit diesem Kandidaten gut gefahren. Man möchte jetzt der eigenen durchwegs konservativen Wählerschaft jetzt nicht unbedingt einen Kandidaten der Mitte-Linken präsentieren. Und dementsprechend verhält man sich schlicht und ergreifend ruhig. Das ist aber wahrscheinlich die beste Handlung, die Sie derzeit setzen können, abgesehen davon, dass ein Bundespräsidentschaftswahlkampf ohne Wahlkampfkostenrückerstattung ausgestattet ist und das Geld auch fehlen würde. Nicht für eine Unterstützung, aber natürlich für den eigenen Kandidaten. Also die ÖVP macht eigentlich aus der Situation das Beste.
Mhm, weil sie keinen Mehrzweck hätten dadurch. Durch einen eigenen Kandidaten.
Erstens bei dem eigenen Kandidaten sowieso nicht. Das ist ja auch schon bei der ersten Wahl gescheitert mit Andreas Kohl, genauso wie bei den Sozialdemokraten mit Rudi Hunsdorfer. Aber auch mit einer zu offensiven Unterstützung. Man möchte sich wahrscheinlich auf der Kritik der Freiheitlichen, mit denen man ja durchwegs einen Wähleraustausch hat, nicht aussetzen. Also wie gesagt, es ist wahrscheinlich in der derzeitigen Situation das Beste, was man machen kann.
Und von der SPÖ-Seite fragt man sich halt schon, fehlt denn dieser Zentrumspartei ein staatstragendes Personal oder warum stellen die keine auf?
Ja, die Sozialdemokratie hat ungefähr das ähnliche Problem wie die ÖVP. Aber man hat einen Kandidaten, der ja genuin in das politische Spektrum der Sozialdemokratie hineinfällt. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass Van der Bellen in seinen jungen Universitätsjahren sogar bei den Sozialdemokraten war, wenn ich jetzt mich da nicht ganz täusche. Das heißt also, ich habe einen Bundespräsidenten, der aus Sicht der Sozialdemokratie gute Arbeit geleistet hat, der krisenfest war, der klar nicht rechts positioniert ist. Es gibt also keinen Grund, hier jemanden aufzustellen als Jux und Tollerei. Und Schlag nach bei der ÖVP, der Wahlkampf kostet Geld, also wozu sich hier unnötig noch dazu eine politische Niederlage einfangen. Also auch in dieser Situation macht man das Richtige.
Mhm. Sie sprechen es an, wir befinden uns in einer multiplen Krisensituation. Wie schaut es denn von der Wählerschaft aus? Also inwiefern, wir haben jetzt Corona, Korruptionsskandale bei der ÖVP, Inflation, Energiekrise, Krieg in Europa. Also man wird ja schon müde, wenn man anfängt, die aktuellen Situationen aufzuzählen. Was sind denn heute oder jetzt im Oktober andere Wahlmotive als noch vor 6 Jahren?
Naja gut, also das ist leicht beantwortet. Ich habe schon gedacht, schon wie Sie die Frage angeteasert haben, ich gesagt, oh, das wird eine schwierige Frage stellen, aber die ist leicht. Also damals gab es tatsächlich nur eine Krise, nämlich die Syrien-Krise mit den Auswirkungen der Flüchtlingsströme, die nach Europa gekommen sind. Das war die ganz große Herausforderung damals und es gab damals natürlich auch dann damit verbunden einen politischen Wechsel. Dementsprechend ist ja auch Norbert Hofer so gut angekommen, weil es eben diese Krise gab. Auf der anderen Seite war wirtschaftlich alles in Butter. Die Lehman- und Wirtschaftsfinanzkrise hatte man gut überwunden. Also es gab tatsächlich nur dieses eine Ereignis, nur diese eine Krise. Und das ist der große Unterschied zu heute. Und die damalige Krise hat dem amtierenden, also dem jetzt amtierenden Bundespräsidenten nicht genützt, aber sie hat Norbert Hofer, dem Herausforderer, sehr, sehr genützt. Mhm. Und das fällt aber jetzt weg, weil wir haben, wie Sie es richtig gesagt haben, eine multipolare Situation. Wir haben mehrere Krisenherde nebeneinander. Ganz ehrlich, wenn man in der Geschichte zurückschaut, war das fast immer so. Aber es trifft uns jetzt mit einer großen Heftigkeit. Und da kann sich Van der Bellen natürlich gut positionieren, weil er sagt, naja, also wir haben schon einige Krisen gemeinsam überwunden, werden wir das auch tun. Und die anderen Kandidaten, was wir zumindest von Ihnen bis dato gehört haben, kritisieren zwar Van der Bellen bei der einen oder anderen Thematik, aber sie vermitteln den Wähler und Wählerinnen nicht das Gefühl, dass sie auch Krisen erfahren sind, Krisen erprobt sind und was sie denn in gewissen Krisensituationen machen können. Also eigentlich wird diese Kritik Van der Bellen unterstützen, weil Van der Bellen braucht immer nur sagen, schauen Sie sich das an, der Vergleich macht Sie sicher.
Mhm. Eine der Krisen, die ja auch einigen Kandidaten jetzt Wahlprogramm geben, nämlich die Corona-Krise und die Maßnahmen, wird auch wahrscheinlich in diesem Wahlkampf immer wieder dominieren. Das heißt, Ex-BZÖ-Mann Gerald Groß von der rechten Seite, aber vor allem FPÖ-Volksanwalt Walter Rosenkranz und der Impfgegner und MFG-Chef Michael Brunner nennen da das Corona-Thema als ihr Steckenpferd im Wahlkampf. Fischen die da im gleichen Teich? Also welche Chancen malen die sich aus, wirklich gegen Van der Bellen zu punkten, wenn sie da im gleichen Becken fischen?
Naja, wenn ich nichts habe, kann ich nur das machen. Und Sie haben das sehr schön skizziert. Das Problem dieser Kandidaten ist, dass sie alle ein sehr, sehr ähnliches Themensetting, eine sehr ähnliche Themenagenda haben und natürlich im gleichen, um nicht zu sagen, im selben Wählerteich fischen. Mhm. Und das, damit wird man sich natürlich diesem Wählerteil, also das heißt jene, die den Corona-Maßnahmen, dann wahrscheinlich auch den Ukraine-Sanktionen, das gehört ja, wie wir aus dem Umfang wissen, alles durchaus zusammen, mhm, wird man sich hier positionieren. Nur ich habe damit kein Alleinstellungsmerkmal. Und das brauche ich aber immer in einem Wahlkampf. Und das Alleinstellungsmerkmal hat der amtierende Präsident. Nämlich erstens, dass er der amtierende Präsident ist. Und zweitens, dass er eigentlich auf seinen Themenfeldern, abzüglich Marco Pogo alias Dr. Blaschny, dort hat er eine Spielwiese, die alleinig ihm gehört. Und auf der anderen Seite hat er drei Herausforderer, die auf dem gleichen Spielfeld stehen. Und das ist deren Problem und nicht Van der Bellens Problem. Und wenn sich der ein oder andere nicht noch eine andere Tür, eine andere Option aufmacht, na, dann wird es das gewesen sein.
Mhm. Von FPÖ-Seite, also der Kandidat Walter Rosenkranz, da wurde ja vorab schon oft berichtet, die FPÖ macht das jetzt nicht, weil sie glauben, sie können gegen Van der Bellen wirklich das Amt gewinnen, sondern sie machen das auch, weil sie ihre eigenen Themen in der Öffentlichkeit platzieren können, weil ihnen Medienaufmerksamkeit zukommt. Jetzt stellen wir zwei Probleme fest für die FPÖ. Erstens eben die gleichen Themen, das haben wir gerade schon besprochen. Und zweitens kommt die FPÖ ja derzeit gar nicht zur Ruhe. Also mit der anonymen Anzeige, dann der Parteiaustritt Hans-Jörg Jeneweins, die Intrigen und Gerüchte rund um Parteichef Herbert Kickl. Wie sehr schadet das denn Walter Rosenkranz im Rennen um die Unterstützungserklärungen? Bis 2. September hat er Zeit und gestern hat es angefangen. Momentan sind die Schlagzeilen FPÖ dominiert eher negativ.
Naja, das ist natürlich alles andere als Rückenwind für Walter Rosenkranz. Und wenn er sagt, er mischt sich in innerparteiliche Angelegenheiten nicht ein, das wirkt, man verzeih mir, etwas hilflos. Es bleibt einfach Walter Rosenkranz und dem Freiheitlich nichts über, als hier einmal durchzutauchen. Aber auch das ist ja eine sehr, sehr kurzfristige Sicht der Dinge, denn der Wahltag ist der 9. Oktober. Dann bis dahin wird das Thema permanent aufpoppen. Dafür wird auch möglicherweise werden die anderen Parteien sorgen. Also es ist natürlich jetzt wahnsinnig lautes Pfeifen im Wald von den Freiheitlichen, wenn sie sagen, wir sind geeint, weil natürlich sind sie es nicht. Man kennt die Bruchlinien zwischen der Bundespartei und der Wiener Partei. Übrigens, das ist nicht neu in der Freiheitlichen Partei. Das war in den 90er Jahren unter Jörg Haider auch schon so und unter Hirschall, der die Wiener Gruppe geleitet hat. Also wie gesagt, das ist eigentlich eine alte, gute Tradition in der Freiheitlichen Partei. Und dass die andere Bruchlinie mit Oberösterreich auch noch gibt, mit Herbert Kickl, na, auch das ist ein offenes Geheimnis. Also dementsprechend müssen die Freiheitlichen danach trachten, dass man sich auf ein anderes Themenfeld begibt. Das versucht man ja jetzt, indem man die Medien angreift, auch ein alter Hut. Aber auch das wird nicht ausreichen. Also dieses Thema wird ihnen bleiben und das gefährdet natürlich den Wahlkampf von Walter Rosenkranz. Da braucht man nicht drum herumreden.
Aber Sie meinen schon auch, dass die 6.000 Unterstützungserklärungen in dem Riesenpool der FPÖ, die sind ihm sicher, oder? Also das kann ihm jetzt nicht durch die Kandare fahren.
Nein, das wird überhaupt kein Problem darstellen. Aber der Punkt ist, und da komme ich auf das zurück, was Sie zu Beginn gesagt haben, dass Rosenkranz gesagt hat, man weiß ja, dass man gegen Van der Bellen nicht gewinnen wird. Also mit dieser Einstellung gehe ich doch gar nicht an den Start. Das ist ja ungefähr so, als hätte ich ein Fußballspiel und sage, ich weiß, dass wir nicht gewinnen, weil wir wollen ja nicht hoch verlieren. Eine sehr österreichische Haltung, aber das, also wenn ich in einen Wahlkampf gehe, dann muss ich natürlich den Anspruch immer haben zu gewinnen, ja, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint. Weil was ist denn das für ein Signal, das ich an die Wähler und Wählerinnen abgebe? Ich muss ja die Menschen zur Wahlurne bringen. Das ist ja das größte Problem in diesem Wahlkampf. In Wirklichkeit heißt es, dass das Match Van der Bellen gegen Nichtwähler und nicht Van der Bellen gegen den Rest. Und wenn ich mich dann als Kandidat hinsetze und sage, naja, also dass wir es nicht gewinnen, dass wir es gewinnen werden, davon gehen wir sowieso nicht aus, naja, dann gebe ich ja überhaupt schon vornherein auf. Und dann habe ich das Problem, dass ich die Menschen gar nicht mobilisiere. Also das halte ich für einen denkbar schlechten Move.
Mhm. Wer möglicherweise auch Nichtwähler oder Trotzwähler versucht zu mobilisieren, ist der von Ihnen schon angesprochene Dominik Vlaschny oder Turbo-Biosänger Marco Pogo, wie er eher bekannt ist, der da gestern beim Start auf der Marilferstraße, Start der Unterstützungserklärungen hat auf der Marilferstraße abgehalten und aktiv um Unterstützungserklärungen gebuhlt. Beobachter haben gestern dann gesagt, das Interesse um Pogo war größer als das Interesse um Van der Bellen, der ja ebenfalls auf der Marilferstraße unterwegs war. Ist Marco Pogo als ernstzunehmende Konkurrenz für Van der Bellen zu verstehen?
Nein, natürlich nicht. Pogo hat aber insbesondere wahrscheinlich 6. Bezirk, gar nicht so ungewöhnlich, durchaus eine Anhängerschaft. Er hat sich in den letzten Jahren gut positioniert, auch politisch, nicht? Als Bezirksrat in Simmering jetzt. Mhm. Und er ist so ganz anders als der Mitbewerb. Also er versucht gar nicht auf seriöser Politiker zu machen, sondern er ist ein eigener Typus von Kandidat. Und das bringt ihm natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit. Also das, was ich vorher zu den anderen drei Kandidaten gesagt habe, rechts der Mitte, gilt für Pogo links der Mitte, er hat einen USP. Er ist sehr unique. Er steht für sich. Sagen manche, das ist ein Spaßkandidat. Ist in Ordnung, kann man möglicherweise über den einen oder anderen auf der anderen Seite auch sagen, aber das ist doch in einer Demokratie zulässig. Aber er bringt eine ganz, ganz eigene Position und eine ganz andere Art der Politikvermittlung ein. Und das generiert natürlich Aufmerksamkeit. Das ist das eine. Dass er natürlich Van der Bellen den Titel streitig macht oder das Amt streitig gemacht hat, davon können wir nicht ausgehen. Aber ich habe das schon zu Beginn des Sommers gesagt, in einem Interview mal, wäre ich der Wahlkampfmanager von Dominik Vlaschny, dann würde ich sagen, es geht nicht um den ersten Platz, sondern es geht um den zweiten Platz und den wollen wir haben, weil wir wollen den Rechten nicht die Lage überlassen. Und es könnte sein, es ist natürlich hochspekulativ und wir haben dazu auch keine aktuellen Zahlen, das werden wir erst in der nächsten Woche haben. Aber es könnte natürlich sein, dass es linke Wähler und Wählerinnen gibt, die sagen, na, das gefällt mir irgendwie, unter Van der Bellen wird sowieso, also gebe ich ihm die Stimme. Und dann könnte man hier in diesem Wahlkampf, der ja eigentlich von der Ausgangssituation ein recht langweiliger Wahlkampf ist, könnte man so auf Seiten Vlaschnys natürlich eine Mobilisierung hineinbekommen. Das ist aber nur dann, wenn die Umfragen ihm eine durchaus realistische Chance auf Platz 2 attestieren. Wir werden das erst nächste Woche sehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es das gewesen sein.
Und wer wählt ihn? Warum? Was sind die Motive, jetzt Marco Pogo zu unterstützen? wenn ich linksgerichtet bin, ja?
Ja, also der guten Ordnung haben, muss ich vorausschießen, dass wir dazu noch keine Befragung durchgeführt haben. Aber meiner Einschätzung nach ist natürlich als erstes mal ein Wählerpublikum, das nonah links der Mitte steht. Es ist wahrscheinlich eher ein tendenziell urbanes, also städtisches Publikum. Es wird wahrscheinlich ein jüngeres Publikum sein, möglicherweise auch höheren Bildungsabschlüssen. Also so könnte man das skizzieren. Und von den Motiven her ist es, glaube ich, relativ einfach. Das ist ein anderer Kandidat. Ich könnte dem einem Kandidaten links der Mitte, also Van der Bellen, meine Stimme geben. Aber weil es da sowieso wird, gebe ich dem, weil ich finde den irgendwie nett, witzig, lustig und nicht uninteressant. Ich glaube kaum, dass Pogo Stimmen bekommt, weil man sagt, ich hätte wirklich wahnsinnig gern, dass Marco Pogo der nächste Bundespräsident ist. Das wird wahrscheinlich nur für einen geringeren Teil seiner Wählerschaft zutreffen.
Also ist Marco Pogo für Sie ein Staatsmann?
Es gibt Menschen, die vorher nicht staatsmännisch waren und dann in ihren Rollen gewachsen sind. Schauen wir uns den Wahlkampf einfach mal an.
Wunderbar. Dann werden wir sehen, wer auf Platz 2 landet oder vielleicht sogar uns überrascht und auf Platz 1 landet, auch wenn wir es jetzt momentan noch nicht davon ausgehen. Vielen Dank, Peter Haig, für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Themen. Im Ukraine-Krieg dürfte es für Russland weitere Rückschläge geben. So gab es mehrere Explosionen auf der Halbinsel Krim. Laut ukrainischen Angaben sollen mindestens 10 Flugzeuge zerstört worden sein. Die Ursache aber ist weiterhin unklar. Laut Moskau soll ein Verstoß gegen Brandschutzregeln für die Explosion verantwortlich sein. Mehr deutet allerdings auf einen Sabotageakt hin. Denn die ukrainischen Truppen sind mehr als 200 Kilometer entfernt und laut Militärexperten hat die ukrainische Armee bis jetzt keine Raketen mit dieser Reichweite. Und bei der Strompreisbremse geht wohl nichts ohne SPÖ oder FPÖ. Die türkis-grüne Regierung will ja die Strompreise ab Herbst senken. Dabei soll ein gewisser Grundbedarf an Energie, konkret Strom und Gas, nicht teurer sein als vor Beginn des Ukraine-Krieges. Wer darüber hinaus mehr verbraucht, soll dann aktuelle Marktpreise zahlen. Es sollen dabei nur Hauptwohnsitze von der Preisbremse profitieren. Dafür müssen aber Daten aus dem Melderegister mit den Kundendaten der Energieanbieter verknüpft werden. Zusätzlich braucht es eine Änderung im Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Für beides braucht man eine Verfassungsmehrheit. Es müssen also mindestens 2/3 der Abgeordneten dafür stimmen. In Regierungskreisen ist man zuversichtlich, dass zumindest die Roten zustimmen werden. Das war's für heute von mir. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Jana Dauer und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Bis bald.